Das ist der Kurswechsel. Der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben.
Also ich hatte eine sehr lange Zeit, wo ich das sehr abgewertet habe, meine Herkunft. Man bleibt halt auch immer die, die man ist, und das ist auch gut so.
Heute haben wir eine Person zu Gast, die in zwei verschiedenen Welten lebt. Sabrina arbeitet heute als Hochschullehrerin, aber ursprünglich war nicht klar, dass sie es mal dahin schaffen würde. Ihre Eltern sind nämlich beide keine Akademiker. Und berufliche Entfaltung hat in ihrer Familie eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Wie sie die Welt sieht, aus der sie kommt, und die Welt, in der sie heute lebt, das erzählt sie uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Sabrina.
Hallo.
Sabrina, kannst du dich noch daran erinnern, was du mal werden wolltest, als du ein Kind warst?
Ich wollte mal Religionslehrerin werden, weil ich eine Religionslehrerin in der Grundschule hatte, die mich sehr gefördert hat und mich sehr ernst genommen hat. Also das fand ich irgendwie toll. Und meine Mutter hat als Verkäuferin gearbeitet, dann wollte ich lange auch das werden. Und dann hatte ich ganz lange Zeit nach der Grundschule eigentlich überhaupt gar keine Idee. Also es war einfach keine Kategorie, die für mein Leben mir wichtig erschien. Lohnarbeit war nichts, was mit irgendeiner Form von Identität verknüpft wurde, sondern eher mit, da musst du halt gucken, dass das was ist, womit du einigermaßen Geld verdienst und wo du eine Stelle findest. Also du kannst froh sein, wenn du irgendwo einen Job findest, der nicht total beschissen ist, um es jetzt mal sehr deutlich zu sagen, die Bedingungen einigermaßen erträglich sind. Genau, also es gab jetzt auch nicht die Idee, ja, Lohnarbeit ist einfach nicht wichtig, weil wir haben hier viel Geld. Das war es eben auch nicht, es war sehr wichtig. Aber das Spektrum dessen, was man auswählen konnte, war einfach klein. Es war einfach klar, die Schule gibt's halt dann irgendwie vor und dann machst du halt das, was dir so angeboten wird, so ein bisschen.
Du hast ja dann auch eine Arbeit gefunden, die deinen Lebensunterhalt sichert. Du bist ja als Hochschullehrerin. Aber wir wollen zuerst noch verstehen, aus welcher Welt du kommst. Also deine Mutter war Einzelhandelskauffrau. Was war dein Vater vom Beruf?
Mein Vater, er hat eben auch Einzelhandel gemacht, aber mit zum Beispiel Elektrogeräten. Also er hat zum Beispiel in sowas wie einem Saturn, ich glaube, das war damals kein Saturn, aber quasi in so einem Elektro-Großhandel gelernt und auch dann später gearbeitet. Und danach hat er in der Spedition gearbeitet. Meine Mutter war eben immer im Einzelhandel eigentlich und hat aber auch eine Weile geputzt.
War Geld bei euch ein Problem oder war das ein Thema, Gesprächsthema vielleicht auch? Oder hast du das gespürt, dass irgendwie Geld knapp ist?
Also doch, es war ein Thema, aber wir sind weit entfernt von Armut gewesen. Aber was schon klar war, dass es eben so Sachen gibt, also ich nehme immer das Beispiel, ich bin ja dann ins Gymnasium gekommen und da war es dann so, da gab es so Schüleraustausch. Und wir haben halt in der Wohnung gelebt und die hatte halt 3 Zimmer. Und da war klar, da kann jetzt keine andere Person schlafen. Also das war schon klar, andere leben in einem Haus. Das war zum Beispiel immer ein Thema. Wir hatten kein Auto. Also ich glaube, das waren auch teilweise selbstgewählte Sachen. Aber es war schon klar, es ist jetzt nicht unendlich zur Verfügung. Und was vor allem klar war, man muss dafür hart arbeiten. Ja. Also ich würde trotzdem sagen, es war immer alles verfügbar und auch, wie gesagt, auch durchaus Konsumgüter. Also es war jetzt wirklich nicht... Also ich bin jetzt wirklich nicht von Armut betroffen gewesen, sicher.
Wie sieht's mit Hobbys aus, also Reiten und Ballett und Instrument lernen?
Ja, das ist, glaube ich, genau auch das, was so spannend ist. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu reiten. Also es war nicht mal so, dass ich jetzt reiten wollte und dann jemand gesagt hat, nein. Sondern es war so klar, dass ich nicht reite. Ich wollte auch nie in Chor. Oder ich habe auch nie gesagt, können wir bitte alle ins Theater gehen am Wochenende. Es kam nicht mal zu einer äußeren Begrenzung, weil es überhaupt nicht als Option aufschien, was man machen könnte. Ich wollte auch keine teuren Hobbys machen, weil vor allem bis zum Gymnasium war ich eigentlich, ich bin da mit Kindern aus meiner Siedlung rumgehangen. Das war eine ähnliche Schicht, ja. Ich hatte immer genug und konnte immer die Sachen machen, die die anderen da halt auch gemacht haben, weil ich da auch ganz wenig Bezüge zu diesen bürgerlichen Kindern hatte. Ich glaube, ich habe es auch nie gefragt. Das fällt mir im Nachhinein viel auf, dass ich also von vornherein, glaube ich, gar nicht erst dazu kam, das mal einzufordern, weil irgendwie auch implizit klar war, da kommt es vielleicht dann an Grenzen.
Was hätte deine Mutter zum Beispiel gesagt, wenn du gesagt hättest, ich möchte jetzt Klavier lernen?
Ja, genau. Das finde ich ganz spannend. Nee, also ich glaube, das wäre nicht gegangen. Weil wir ja in einer Wohnung gewohnt haben. Das heißt, es ist laut, ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Parteien. Ich glaube, sie hätte es versucht, mir über Keyboard zum Beispiel, weil irgendwie schon sehr implizit erkannt wurde, ja, das ist vielleicht nicht unwichtig. Und weil, glaube ich, ja, einfach auch der Wunsch war, mir das zu ermöglichen. Aber es sicherlich irgendwie für sie aufwendig gewesen wäre, weil sie das so gar nicht als Bezug hat. Ne? Also wo kriege ich ein Klavier her? Wo kriege ich eine Lehrerin her? Also es wäre erstmal ein Aufwand gewesen und es war halt nicht als Option so irgendwie.
Und im Gymnasium hast du dann aber Kinder gesehen, die Reiten waren und die ein großes Haus hatten und so. Wenn du mal bei denen zu Hause zu Besuch warst, sind dir da andere Sachen noch aufgefallen, die anders waren als bei dir zu Hause?
Ja, also das fand ich schon interessant. Also genau, also erstmal haben die alle in einem Haus gewohnt. Das ist mir sofort aufgefallen, dass die alle viel mehr Platz hatten. Und zum Beispiel Thema Essen. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, bei der ich sehr viel war, auch dann in der Schulzeit. Da wurde einfach zusammen gegessen abends. Und bei uns gab's das nicht. Meine Eltern haben Schicht gearbeitet, mein Vater kam um 3 in der Nacht nach Hause, hat sich dann in der Mikro was aufgewärmt und meine Mutter ist um 3 in der Nacht in die Backstube gegangen. Also ich habe viel alleine gegessen und ich will das jetzt bitte, das ist mir ein ganz großes Anliegen, das war nicht schlimm. Also man darf sich das nicht so vorstellen, das arme Kind sitzt ganz alleine vor seinem Teller. Also so war das nicht. Ich glaube nicht, dass das essentiell ist für Kinder, immer politische Diskussion am Tisch zu führen. Aber der Unterschied ist mir zum Beispiel aufgefallen. Ja, wie war dein Tag? Wie läuft's in der Schule? So, also es gab so ein Ritual des Essens und dann auch wie gegessen wurde, ne? Also da wurde dann aufgetafelt und mit Nachtisch und Sonntag gab's dann Kuchen. Das kannte ich überhaupt nicht von zu Hause. Also das war ein Riesending. Genau, dann andere Hobbys. Ich kenne niemanden, die kein Instrument gelernt haben. Oder Tennis spielen gehen, ja. Also auch der Sport war dann nicht, wir gehen Rollerbladen in der Siedlung, sondern wir gehen zum Tennis. Und es war bei allen so, tatsächlich, jetzt auch aus einer Geschlechterperspektive, dass die meisten, also vielleicht liege ich jetzt da auch falsch, aber bei den meisten war es so, dass der Vater Vollzeit gearbeitet hat. Es waren natürlich auch heterosexuelle Kleinfamilien alle. Und die Mutter überwiegend Care-Arbeit zu Hause gemacht hat. Also auch das war so eine Erfahrung, das war mir vollkommen neu. Ich bin auch in der Früh mit meiner Mutter immer in die Arbeit gegangen. Also die musste früh anfangen, dann um 6 manchmal auch. Und dann bin ich in diesem, das war in so einem riesen Einkaufszentrum. Und dann bin ich da abgehangen mit dem Hausmeister, mit den anderen Leuten in diesen Geschäften und habe geplaudert. Und dann bin ich von da aus in die Schule gegangen. Und das war total cool.
Man merkt auch, dass du deine Mutter jetzt nicht dafür verurteilst.
Überhaupt nicht. Meine Mutter ist eine immens lebensfähige und kluge Person. Auch mein Vater sind immens kluge Leute. Sie haben halt einen formal niedrigeren Bildungsabschluss als andere. Also ich finde, das war eigentlich ziemlich cool, wie ich gelebt habe. Und ich kannte das auch nur so.
Kannst du dir denken, wie die anderen Kinder oder die Eltern von den anderen Kindern auf dich geschaut haben in der Zeit?
Ah, das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also in der Grundschule habe ich mich da als eine von vielen wahrgenommen. Und im Gymnasium wurde es dann eben anders. Also es fiel öfter mal dieses Wort Schlüsselkind. Die Kinder haben den Haustürschlüssel und müssen sich selber zu Hause reinlassen, weil die Mutti eben nicht mit dampfenden Kochtöpfen dasteht. Also das war eine Zuschreibung. Eine andere, also ich weiß noch, ich hatte mal einen Freund und die Mutter fand mich schrecklich. Also sie fand mich, glaube ich, so manierenlos. Ich rede zum Beispiel sehr laut, das hört man ja jetzt auch. Ich esse, ne? Also in der Wahrnehmung war es schon so, ich war halt zu rau. Ne? Zu rau, zu viel Gossensprache. Also auch das ist mehrmals gefallen. Und ja, man müsste mich so ein bisschen einfangen. Also als wäre ich nicht so ganz gut eingebettet, was überhaupt nicht der Realität entsprochen hat. Aber ich glaube, das war schon die Wahrnehmung. Das ist schon aufgefallen, weil ich ja dann eben fast ausschließlich mit so bürgerlichen Kindern unterwegs war. Und ich glaube, bei vielen war ich dann schon eher der schlechte Einfluss. Und ich glaube, die Wahrnehmung war schon so ein bisschen,
Okay, und der erste Schritt zur Hochschullehrerin hin ist ja dann, dass man von dieser Grundschule aus dann aufs Gymnasium kommen muss, eigentlich fast. Du meintest, du hattest zum Beispiel eine Religionslehrerin, die dich da gefordert hat. Also wie kamst du dann aufs Gymnasium?
Ja, ich hatte halt gute Noten. Also das hat mir tatsächlich den Arsch gerettet. Und wie gesagt, ich bin ein weißes Mädchen, ja. Also ich glaube, wenn mein Nachname anders gewesen wäre, wenn ich eine andere Hautfarbe gehabt hätte, dann wäre es nochmal ärger gewesen. Also so, und ich hatte eben die Noten. Ich hatte die Religionslehrerin und noch eine Deutschlehrerin, die mich sehr gefördert haben und mich auch viel gelobt haben. Aber es gab eben zum Beispiel der Klassenlehrer, der gesagt hat, ja, die hat zwar die Noten, aber die braucht nicht aufs Gymnasium. Die kann das nicht. Und hat er dann zu meinen Eltern ins Elterngespräch gesagt und die sollen mich doch auf die Hauptschule, also so hieß es damals noch.
Aber das verstehe ich jetzt nicht. Also du hast gute Noten und da gibt es den Klassenlehrer, der sagt, das passt nicht.
Also der hat gesagt, so hat es mir meine Mutter erzählt, ich sei eben nicht schlau, sondern ich sei ehrgeizig. Ne, also ich hätte jetzt quasi mühselig mich angestrengt, aber irgendwann käme das an Grenzen. Und ich weiß noch, ein anderer, mit dem ich dann später zusammen war, dessen Mutter mich so furchtbar fand, der hatte zum Beispiel eigentlich nicht die Noten. Und da hat er dann gesagt, ja, der soll mal die Prüfung noch machen. Also da sieht man eben, wie wenig es damit zu tun hat, was eine Person vermeintlich kann, sondern es geht um eine Wahrnehmung von einzelnen Leuten, die dann eben Klassenlehrer sind und sagen, ja, also ich habe den Eindruck, das ist so und so und deswegen geht das nicht. Ja, und meine Mutter hat gesagt, ist mir egal, die geht aufs Gymnasium. Und so kam's.
Du meintest auch bei dir zu Hause, war das nicht oft ein Gesprächsthema, was man später mal wird? Oder es war eigentlich nicht so wichtig vielleicht? Wieso war es deiner Mutter dann wichtig, dass du aufs Gymnasium kommst?
Ja, weil sie es, glaube ich, schon wusste. Also ich glaube, meine Mutter war klar, man bekommt mehr Privilegien, wenn man einen höheren formalen Schulabschluss hat. Ich glaube, dass sie sich auch selber was anderes für sich gewünscht hätte. Also ich glaube, ihr war sehr wohl klar, dass die Arbeit, die sie machen, einfach hart ist. Das ist auch harte körperliche Arbeit, zu putzen, mein Vater im Lager. Das ist harte körperliche Arbeit, Schichtdienst. Sie wollte, dass ich die Chance bekomme, es zu versuchen. Und ich glaube, das hat sie bewogen. Und dass ich das sehr gerne wollte, weil natürlich alle meine bürgerlichen Freundinnen, also da war dann auch krass, ne? Also ab der Grundschule war dann auf einmal alle, die keinen vermeintlich deutschen Namen hatten, waren weg. Alle People of Color waren weg. Alle Arbeiterkinder waren weg, bis auf mich und noch einen anderen. Und alle bürgerlichen Kinder sind dann aufs Gymnasium gegangen. Genau, und ich hatte mich dann auch sehr an denen orientiert. Und das wollte meine Mutter, glaube ich, auch nicht, dass ich da so rausgerissen werde aus diesem Freundinnenkreis, weil die sind alle aufs Gymnasium gegangen. Genau, also auch das, ne, nur weil es nicht diskutiert wurde, war vollkommen klar, was man eigentlich braucht, um aufzusteigen. Und ich mache jetzt hier so Häkchen. Ja, also das war klar. Und dass ich die Chance bekommen sollte, war auch klar.
Also deine Mutter findet nicht das eine besser als das andere, aber sie sieht, dass das eine einfacher ist als das andere.
Genau, meine Eltern haben wirklich so einen Stolz in ihrer Arbeit gehabt. Ich glaube, dass sie an sich ihre Arbeit sehr gern gemacht haben. Und auch sehr gut gemacht haben. Und das nicht nur irgendein Scheiß ist. Also meine Mutter ist eine exzellente Verkäuferin. Und da gehört, ich habe da ja dann auch gearbeitet in der Schule, und da gehört sau viel dazu. Das ist echt anstrengender manchmal, als, sorry, einen Beitrag zu schreiben. Das ist ein krasser Job. Und sie dachte jetzt nicht, ihr Leben wäre scheiße und oh Gott, Scham, Scham. Aber sie wusste einfach, Gesellschaft läuft so, je formal höher, desto privilegierter und Geld, ne, also flexibler natürlich auch und so. Das wusste sie schon.
Der nächste Schritt war ja dann, dass du nach dem Gymnasium studiert hast. Wie hast du dich dazu entschieden?
Ja, das war ja auch wieder, also ich meine, ich muss vielleicht noch vorweg sagen, ich habe eine beschissene Schullaufbahn dann hingelegt. Insofern hatte mein Klassenlehrer vermeintlich ja auch recht, ne? Also ich habe dann zweimal sitzen geblieben, dann habe ich die Schule gewechselt. Ich habe dann auch Fachabitur gemacht, weil ich hatte dann keinen Bock mehr in der Elf. Also das ist aber insofern schon interessant, weil ich nur eine begrenzte Hochschulzugangsberechtigung habe. Das heißt, ich konnte nur an der FH studieren. Und das hat mich extrem geengt insofern, als dass ich eben nicht an die Uni konnte, wo ich eigentlich hin wollte, weil Soziologie. Und ich hatte keinen Bock, aber dann noch ein Jahr zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja scheiße, irgendwas musst du ja jetzt machen. Es war auch klar, ich will studieren. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich quasi hätte eine Ausbildung machen können. Also auch ganz interessant, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
Ja, noch eine kurze Zwischenfrage. Du meinst, vermeintlich hatte dein Lehrer recht, aber an was lag's? Also hattest du privat irgendwie eine schwierige Zeit oder hast du irgendwie gefühlt, dass du da nicht hingehörst oder waren die Lehrer da irgendwie dann gemeint zu dir?
Achso, woran lagst du, dass meine Schullaufbahn so schlecht war? Ich glaube, da kommen wir aus vielen, aber ich glaube einfach, dass ich vor allem dann, ich sag mal, privat eine ziemlich schwierige Zeit hatte. Ein Teil ist sicherlich auch, dass ich mich in manchen Fächern einfach nicht wahnsinnig leicht getan habe. Also ich glaube dann schon auch die Erfahrung, dass ich da nicht hingehöre und so weiter. Also ich glaube, es war eine Mischung aus vielen. Also ich war halt einfach auch immer ein Problemkind, das muss man schon sagen. Ich habe auch viele Verweise bekommen, ich habe dann auch viel gestört und so. Und das Feedback war sehr regelmäßig. Eigentlich, ja, die Sabrina könnte schon, wenn sie wollte, aber sie will halt nicht. Also es war alles sehr homogen. Ich war immer der wirde Einzelfall, der irgendwie so aus der Rolle gefallen ist. Und noch drei andere, ja, aber die sind dann schnell auf die Realschule aussortiert worden. Ich kam da null drauf klar, das hat mich fertig gemacht. Naja, und deswegen hatte der Klassenlehrer insofern recht, dass das ab der 8. einfach nicht mehr meine Schulform war. Davor kam ich aber wunderbar klar. Ja, und dann bin ich eben auf diese andere Schule. Und so war ich eben mit meiner Studienwahl eingeschränkt. Naja, und dann habe ich gedacht, na, irgendwas mit Sozialwissenschaften, weil Mathe und dies, das war klar, ist nicht meins. Und habe dann halt irgendwo angefangen.
Aber du hättest ja auch eine Ausbildung machen können zum
Richtig.
Beispiel.
Also genau.
Wolltest du einfach noch mehr lernen, weil dir in deiner anderen Schule das dann doch mehr Spaß gemacht hat? Oder war
doch.
Es mehr,
dass also, du... Das finde ich spannend, dass du sagst. Ich wollte jetzt erst sagen, nö, aber doch stimmt. Also da ging es mir dann auch psychisch besser, muss man einfach auch sagen. Aber das war wie umgeswitcht. Dann hat's mir auch Lernen Spaß gemacht. Also, ne, ich war dann auch nicht mehr so störend in der Klasse. Ich habe ja auch früh geraucht. Ich kam immer zu spät und so. Sobald das dann nicht mehr so sanktioniert wurde, sondern irgendwie alle so ein bisschen gescheitert, in Anführungszeichen, war, habe ich mich sau wohl gefühlt und fand das mega geil. Und deswegen wollte ich eigentlich weitermachen. War total spannend, dass du das sagst. Ich glaube, wenn ich auf dem Gymnasium geblieben wäre und mich irgendwie noch bis zur Allgemeinen Hochschule durchgepeitscht hätte, das hätte mir so viel Kraft verlangt. Ich glaube, ich hätte mein Leben nie wieder Spaß am Lernen gehabt. Ich habe auch nie Hausaufgaben gemacht und so. Und das hatte sich da auf einmal geändert. Stimmt. Und insofern, glaube ich, hatte ich eigentlich auch Bock, weiterzukommen und weiter was zu verstehen. Aber, und ich glaube, auch das ist ein großer Teil, den ich nicht ausblenden würde in Retrospektive, ich glaube, ich wollte auch gern aufsteigen. Ich mache wieder Anführungszeichen. Ich wollte irgendwie so eine intellektuelle linke Antifaschistin sein. Und ich glaube, da war mir sehr klar, die du cool findest, die sind keine Bäckerinnen und Putzkräfte. Die studieren irgendwas total Abgehobenes und labern den ganzen Tag. Und das wollte ich auch. Und ich glaube, das war ein großer, großer Antrieb zu studieren.
Aber wie hast du diese Vorbilder gefunden?
Ja, wie habe ich die gefunden? Also was meine Mutter auch sehr gefördert hat, ich wollte immer viel lesen. Ich habe dann auch relativ früh angefangen, den Spiegel zu lesen. Und den haben wir dann abonniert. Das weiß ich noch. Da war ich 15 oder 16. Das hat mich einfach interessiert, so politisches Tagesgeschäft. Dann war natürlich Stefan Aust, der hat so ein sehr maßgebliches Buch geschrieben über die RAF und so. Das habe ich dann gelesen und das hat mich total inspiriert. Also ich habe auch gar nicht verstanden, was sind das für politische Verhältnisse. Ich will das jetzt auch bitte nicht 1:1 glorifizieren und sagen, wow, das ist der heiße Scheiß und so. Weil, ne, da steckt auch viel Gewalt dahinter und so weiter.
Also RAF ist Rote Armee-Fraktion, genau. Also Linksterrorismus.
Genau.
Oder?
Linksterroristisch würde ich sie tatsächlich nennen. Also auch zu erfahren, ach krass, das waren nur Studierende, die da so unterwegs waren. Also ich glaube, daraus habe ich dann diese Idee gestrickt, wenn man so links sein will, ich wusste nicht mal, was links bedeutet, aber ne, so eine bestimmte politische Haltung und so diese Art zu leben in Kommunen, und das fand ich irgendwie cool und das habe ich sehr verknüpft mit Studium, weil es natürlich auch so war. Die Arbeiter sind arbeiten gegangen. Ja, also meine Eltern haben in der 68er-Zeit nicht demonstriert, sondern versucht, irgendwie Existenz zu sichern, ja, und ihre Eltern finanziell unterstützt. Also insofern war es ein Vorbild, diese Lebensweise. Das war so eine Verheißung.
Das heißt, also du wolltest dann studieren, mussten deine Eltern dich dann unterstützen finanziell beim Studium?
Also es war nicht das Thema, wie geht es finanziell. Aber es war im Umkehrschluss eben auch klar, ich muss arbeiten. Ich erlebe das jetzt auch mit so bürgerlichen Menschen in meinem Umfeld. Während dem Studium haben die, wenn überhaupt, als Hilfskräfte gearbeitet. Studentische Hilfskräfte, ne? Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe bei meiner Mutter in der Backstube gearbeitet. Dann habe ich mal im Hotel die Nachtschicht gemacht. Eine sehr gute Freundin, deren Vater war bei BMW und der hat ihr dann halt eine studentische Hilfskraft bei BMW vermittelt. Und ich habe meine Brötchen beim Bäcker verdient, ja, weil da war meine Mutter unterwegs. Was auch okay war, ne? Aber da sieht man natürlich, das kannst du natürlich nicht in Lebenslauf schreiben, ne? Bäckerei Müllerbrot. Aber BMW-Hilfskraft kannst halt schon in Lebenslauf schreiben.
Mhm. Also du hattest dann fertig studiert irgendwann und du hast noch promoviert danach sogar dann, ne? Wie hast du das dann entschieden?
Dieses Aufstiegsmotiv, das war, glaube ich, bei mir sehr stark. Ne? Also unhinterfragt, nicht was will ich, sondern was ist jetzt eigentlich der Aufstiegsweg, damit du dann am Ende doch dir beweisen kannst, du bist doch eine coole und erfolgreich und kluge linke Denkerin. Ja? Also ich glaube, das war immer mein Motiv. Aber trotzdem habe ich dann erstmal gesagt, jetzt gehe ich mal arbeiten, also Lohnarbeiten. Das heißt, ich habe dann für so eine Hilfsorganisation gearbeitet, habe da so ein bisschen politische Arbeit gemacht und aber auch als Sozialarbeiterin da in der Beratung gearbeitet. Und das war eine immens prägende Zeit für mich. Genau, und da war ich dann aber sehr lang und irgendwann war das dann so ein bisschen, naja, ist ganz nett, aber ich wollte irgendwie was anderes. Und dann kam irgendwie nochmal diese Idee, ach ja, wissenschaftlich arbeiten wäre ja ganz nett. Und ich hatte mich dann eben für feministische Themen interessiert. Und es gab eben so ein ganz, ganz kleines außeruniversitäres Forschungsinstitut in München. Ich mache mal einen Shoutout, Frauenakademie München. Und die hatten jemanden gesucht. Und da habe ich gedacht, na, jetzt bewirbst du dich da. Aber nicht, weil ich promovieren wollte, sondern weil ich gern dort arbeiten wollte zu feministischen Themen. Und da gab es dann die Möglichkeit, in so einem Forschungsprojekt zu arbeiten, wo dann die Promotion eine Möglichkeit war. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du das jetzt mal. Ich bin da einfach irgendwie reingestolpert. Das war mit ganz vielen Selbstzweifeln. Ich habe noch nie so viel geweint wie in dieser ersten Zeit, wo ich promoviert habe, wo ich dachte, ich bin dumm. Also ich benutze jetzt dieses diskriminierende Wort. Ich kann nichts. Alle sind schlau. Also das war schrecklich anstrengend für mich.
Hast du dich da auch zurückgeworfen gefühlt ein bisschen in deine Gymnasialzeit, dass du da nicht reinpasst einfach?
Das war noch schlimmer, weil Wissenschaft funktioniert auf Ausgrenzung und auf Abwertung. Also es gibt wenig Systeme, die so stark auf soziale Herkunft ausgerichtet sind, im Sprechen, im Sein, im Essen, im kulturellen Kapital, wie Wissenschaft, meiner Erfahrung nach. Das heißt, ich wurde so krass zurückgeworfen, wie noch nie zuvor, auf meine eigene Herkunft. Ich meine, von, ich glaube, 100 Kindern, die in einer Kohorte in die Schule gehen, promoviert, glaube ich, mittlerweile sind es 2 Arbeiterkinder. Bis vor 2 Jahren waren es noch 1.
Mhm. Wie äußert sich das dann, diese Ausgrenzung?
Das ist auch da wieder subtil. Also Sprache ist ein Riesenthema. Ich habe halt viel einfach Scheiße gesagt, Bullshit. Und das habe ich aber auch zum Beispiel im Gespräch mit ProfessorInnen gesagt. Und das
kam nicht gut an.
Genau. Ich werde nie vergessen, wir waren mit dem Forschungsprojekt auf Klausur. Und dann habe ich erzählt, dass mich Mode interessiert. Ich gucke nicht Arte. Ja, ich gucke eben viel dem, was so häufig abgewertet wird und als Anführungszeichen Trash-TV gelabelt wird, das gucke ich einfach gern, weil wir das Spiel zu Hause geguckt haben. Genau, aber dann habe ich eben erzählt, ich interessiere mich für sowas. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und wie kann man sich für sowas interessieren? Die hat es nicht zusammengebracht. Und das werde ich nie vergessen. Ich bin von dieser Klausur zurückgefahren und war so geknickt, weil die hat nichts zu mir gesagt. Die hat auch nicht gesagt, du gehörst hier nicht her. Aber es war sofort klar, die haben sich auch immer so auf Loriot bezogen. Ich habe noch nie in meinem Leben Loriot, was ist das? Das ist. Ja. Aber die haben dann so Witze gemacht und diese bürgerlichen Kids saßen alle da. Ho, ho, ho. Ich hab gedacht, was ist Loriot? Who cares? Also, ne, und das sind, also vor allem in den Gesprächen dann danach, wo dann so ein bisschen, ne, geplauscht wird. Ich konnte nicht mitreden. Ich wusste überhaupt nicht, von was die reden. Das hat mich auch alles nicht interessiert.
Ja, bei Loriot kann ich auch nicht mitreden, aber ich habe es immer darauf geschoben, dass ich vielleicht irgendwie 1-2 Jahre zu jung bin einfach.
Naja, gut, oder so, ne? Also vielleicht hat sich das jetzt auch geändert, ne? Aber es gab so krasse Marker. Also es war vollkommen klar, ich gehöre da sprachlich nicht so rein, meine Interessen sind irgendwie, das war ein Riesenthema und schon auch, was ich krass gemerkt habe, dass mir so ein Kapital gefehlt hat, also kulturelles Kapital. Ich weiß noch, wir waren dann essen zum Beispiel. Also wie gesagt, weil ich das nie so gelernt hatte, wie man so plaudert beim Essen, habe ich dann irgendwas erzählt und die ganze Zeit ganz laut den Tisch so bestimmt. Und das hat zu immensen Irritationen geführt. Aber ich habe einfach da krass gemerkt, krass, dir fehlt da so ein Grundhabitus, also eine Grundhaltung und so ein Grundsein, das dich irgendwie immer so verbesondert und das aber nicht gewertschätzt wird. Für die war ich ich überspitze jetzt mal, irgend so ein kleiner Emporkömmling von der Straße, die jetzt auch ein bisschen mitreden darf. Und das fanden die ganz süß und interessant. Aber als es dann wirklich mal drum ging, da war ich halt dann raus.
Hatten den Eindruck, dass du nicht dazu gehörst.
Genau.
Ja, aber also ich habe ein bisschen Einblick in die Geowissenschaft. Also ich kann mir vorstellen, dass es da zum Teil ähnlich ist. Aber also ja, den Aspekt mit, dass man sich geschwollen ausdrücken muss, den würde ich da ausklammern.
Ja?
Und
ja.
Auch vielleicht ist da die eigene Persönlichkeit und wie man sich verhält, weniger gekoppelt an den Inhalt als jetzt bei so einer Sozialwissenschaft. Also weil es mehr so auf die Zahlen ankommt und auf die Logik und...
Naja, aber auch das hat was. Also wem wird Logik zugetraut? Ich glaube, dass es diese Codes überall gibt, ne? Also oder diesen Habitus, der da irgendwie erfordert wird. Und da geht's ganz wenig, glaube ich, darum, was man sagt, eine bestimmte Art zu sprechen, zum Beispiel nicht so emotional zu sein. Das war auch immer ein Riesenthema, dass ich ja so rüberkommen würde, als würde mich das immer alles so emotional. Das stimmt aber gar nicht. Das ist halt meine Art zu sprechen. Ja, wenn ich nicht dieses Auftreten habe, dann ist es zumindest schwieriger. Genau, ich kann so aus meiner Perspektive sagen, und da würde ich sagen, das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ich habe Angst gehabt, ich schaffe das intellektuell nicht, weil alle so schlau sind. Und ich eben nicht.
Mhm. Was hat sich da geändert? Also innerhalb der Promotion, du hast die Promotion ja dann erfolgreich abgeschlossen.
Gar nichts eigentlich. Ich habe mich da einfach durchgezogen. Ich glaube, ich bin schon so ein Mensch. Danke auch Shoutout an meine Eltern. Und ich weiß manchmal auch nicht, ob das was Gutes ist. Aber ich ziehe halt durch meistens. Also wenn ich was will und wie gesagt, dieses Aufstiegsversprechen. Ich glaube, es ging sehr viel immer dazugehören in so eine ganz unkonkrete Masse an Personen, wo ich irgendwie hin wollte. Und nach einer Zeit habe ich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen. Vor allem durch die KollegInnen, die mich immens unterstützt haben. Also quasi auch vor allem in diesem, hey, wir fühlen uns genauso dumm. Und wir haben alle das Gefühl, wir sind nicht gut genug. Ohne die, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte es nicht fertig.
Grüße gehen raus.
Ja, wirklich nicht. Also da bin ich mir eigentlich sicher.
Du hast es ja dann geschafft, du bist heute Hochschullehrerin. Also vielleicht auch diese linksintellektuelle Denkerin, die du sein wolltest. Hat sich das Versprechen damit jetzt erfüllt?
Nee. Und ich bin froh, dass du das fragst. Nee. Natürlich habe ich mehr Geld als meine Eltern und um ganz ehrlich zu sein, ich verdiene es auch leichter in meiner Wahrnehmung. Also ich würde 10-mal lieber 3 Lehrveranstaltungen halten, als 8 Stunden in der Backstube stehen und putzen oder nachts einen Schichtdienst im Lager machen. Insofern hat sich auch was eingelöst. Aber finde ich mich jetzt schlauer? Nein. Habe ich keine Selbstzweifel mehr? Nein. Fühle ich mich nicht trotzdem klein, wenn 5 alte Profs sich erzählen, wie geil sie sind? Ja. Anders gesagt, das, was ich dachte, was mir das gibt, Selbstvertrauen, selbst mich mögen, das Gefühl haben, ich bin in der Gruppe, ich bin angekommen. Gar nicht. Glücklicher bin ich nicht, weil ich jetzt eine Promotion gemacht habe. Also garantiert nicht. Also ich würde mal sagen, eine gute Psychotherapie bringt mehr als jeder Aufstieg. Das würde ich mal behaupten. In meinem Fall hat der Aufstieg mich nicht glücklicher gemacht. Und die Karotte ist halt auch, man ist halt nie oben. Jetzt denke ich mir halt, oh, ich brauche jetzt endlich eine feste Stelle. Oh, ich muss mal da und da noch veröffentlichen. Oh, ich habe ja noch gar nicht so ein richtiges das und das gemacht. Also es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Man ist nie genug.
Du hast gesagt, was dir der Aufstieg alles nicht gegeben hat. Aber gibt's doch was, wo du sagst, keine Ahnung, du hast viel gelernt während der Zeit oder du hast irgendwie einen total spannenden, abwechslungsreichen Beruf oder irgendwas?
Klar, also es ist ein cooler Job. Ich mache ganz gerne Lehre. Die Studierenden sind einfach cool und ich kann Artikel schreiben und so weiter. Also das ist ein unendliches Privileg. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, promoviert nicht. Ey, wer Bock hat, soll das machen. Wirklich. Und gerade Leute, die eben nicht aus diesem bürgerlichen Setting kommen, weil da einfach nochmal ganz andere Lebensrealitäten unterwegs sind. Also ich kann da alle nur ermutigen. Aber eben nicht aus dem Motiv, dann erkennt mich endlich auch Hans Müller oder die Mutter von meinem Ex-Freund damals an und sagt, dass ich doch eine ganz tolle bin. Man bleibt halt auch immer die, die man ist. Und das ist auch gut so. Also ich will auch keine andere Person sein, weil meine Eltern sind eigentlich ganz schön cool. Und deswegen kann ich auch alle nur ermutigen, die selber ArbeiterInnen-Kinder sind. Kommt an die Hochschule, studiert, was das Zeug hält, wenn ihr die Kapazitäten habt. Und promoviert, was das Zeug hält. Werdet ProfessorInnen, wenn ihr wollt und Bock habt, weil das braucht halt tatsächlich.
Du hast jetzt praktisch den Spagat, dass du aus der einen Welt kommst und heute in der anderen Welt arbeitest auf jeden Fall. Fühlst du dich bei einem von beiden Welten heute mehr zugehörig?
Das finde ich cool, dass du es fragst. Ja, also ich hatte eine sehr lange Zeit, wo ich das sehr abgewertet habe, meine Herkunft. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich mich gerade sehr viel mehr verbunden fühle wieder. Also ich muss mich halt schon noch anpassen, um in diesem wissenschaftlichen Ding da, ne, also laut sprechen, nicht so schlampig essen, ne, also auch manieren und so. Das ist für mich ein immenser Aufwand. Und deswegen finde ich es eigentlich jetzt schon manchmal auch echt angenehm, mit meiner Mutter zu reden und sagen, ey, so eine Fickscheiße, die finde meine Mutter jetzt auch nicht toll. Das klingt jetzt so, als würde es meine Mutter die ganze Zeit sagen, ja, aber das ist dann nicht so weird. Also es ist halt so, ja, so spreche ich. Deswegen, darauf habe ich Lust. Und das ist bei meinen Eltern einfach schon so. Das ist eine wahnsinnige Qualität, Dinge so zu benennen, wie sie sind, ohne viel drumherum erzählen. Und das können meine Eltern sehr viel besser als viele WissenschaftlerInnen, die ich kenne.
Du hast auch ein Kind. Was wünschst du dir für dein Kind? Möchtest du, dass dein Kind ein Instrument lernt, zum Beispiel?
Nee, also mein Kind muss kein Instrument lernen. Aber natürlich brauche ich jetzt auch nicht so tun, als ist mein Kind ein ArbeiterInnenkind. Das ist es nämlich einfach nicht. Meine Aufgabe, glaube ich, wird eher sein, mein Kind zu sensibilisieren, was für Privilegien dieses Kind hat. Ich wünsche mir, dass mein Kind dafür ein großes Bewusstsein hat und dann auch in eine echte Solidarität geht mit Menschen, bei denen das nicht so ist. Und dann kann das Kind auch ein Instrument lernen, wenn es möchte. Und von mir aus bürgerlich werden, bis zum geht nicht mehr, wenn es nur Klavier spielt und Arte guckt, dann so be it.
Ich unterstelle dir mal, dass du auch das Beste für dein Kind willst, wie wahrscheinlich alle Eltern.
Kannst du unterstellen, ja.
Aber soll dein Kind gebildet sein und einen angesehenen Beruf haben?
Ich würde gern sagen, nein. Muss es nicht, bla bla bla. Ich habe aber jetzt schon oft in meiner Elternschaft gemerkt, das, was ich politisch denke und das, was ich praktisch tue, sind zwei Paar Schuhe. Anders gesagt, ich wünsche mir schon, dass mein Kind nicht in Armut lebt. Das wünsche ich mir, dass mein Kind aber auch einen Job hat, in dem es gute Arbeitsbedingungen hat. Also ich wünsche mir, dass mein Kind ein gutes Leben hat. Und das ist in unserer kapitalistischen Gesellschaft halt leider schon sehr stark damit verbunden, ob es einen formal hohen Bildungsabschluss hat. Und wenn du mich das fragst, würde ich sagen, dann wünsche ich mir natürlich implizit auch den formal hohen Bildungsabschluss. Die bürgerlichen Eltern, mit denen ich jetzt natürlich auch vor allem rumhänge, die sagen dann, ja, mein Kind muss jetzt dann auf die Schule und da soll es ja schon Leistungskurs Mathe und Physik geben. Also da bin ich mal gespannt, wie ich mit dem Thema Schule umgehe, vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, ich wäre da schon geneigt, dann vielleicht auch mal zu sagen, ja, dann scheiß halt drauf. Du kommst schon klar am Ende. Und das ist auch meine Erfahrung. Man kommt schon klar.
Ja, vielen Dank, Sabrina, dass du uns Einblicke gegeben hast über die Welt, aus der du kommst und die Welt, in der du heute lebst. Fand es wirklich sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte und danke für deine spannenden Fragen.
Und das war es auch schon wieder mit dem Kurswechsel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr möchtet, teilt diese Folge mit einer Freundin und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald im Kurswechsel.